Und wir hören immer wieder, auch wenn wir mit Hebammen sprechen, die Vorbereitungskurse machen, dass sie sagen, sie wollen manche Themen nicht adressieren, weil sie das Gefühl haben, sie machen den Frauen Angst. Das heißt, es ist keine böse Absicht. Das ist in dem Wissen getan, dass man denkt, man schützt die Frauen vor irgendetwas. Und ich glaube, das sind so Punkte, die man angehen sollte mit, wie kommuniziert man auch Risiken, ohne dass Frauen Angst haben und aber trotzdem gut aufgeklärt ist. Nicht schon die Vorannahme zu haben, alle Frauen wollen dies und jenes, sondern wirklich zu sagen, was wollt ihr denn? Was bist du denn für ein Typ?
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute widmen wir uns einer der intimsten und wichtigsten Erfahrungen im Leben, der Geburt. Stell dir vor, du könntest über 1000 Frauen fragen, was hättest du dir für deine Geburt gewünscht? Und wie war es dann wirklich? Genau das haben Wissenschaftlerinnen getan und die Antworten sind spannend. Denn während jede Geburt zwar einzigartig ist, gibt es tatsächlich ein paar universelle Bedürfnisse, die fast alle Frauen teilen. Und, Spoiler Alert, es geht aber jetzt nicht um Kerzenschein oder die perfekte Playliste. Es geht um was ganz Grundlegendes, um Respekt und Mitbestimmung. Und um das Gefühl, in einem der verletzlichsten Momente deines Lebens vielleicht gesehen und gehört zu werden. Die Ergebnisse dieser Forschung zeigen nämlich nicht nur, was Frauen wollen, sondern auch, wo es in unserem Gesundheitssystem vielleicht noch Luft nach oben gibt. Denn Verbesserungspotenzial gibt es ja allemal und das betrifft uns alle. Bist du schwanger? Dann erfährst du heute, welche Rechte du hast und wie du sie einfordern kannst. Und wenn du in der Geburtshilfe arbeitest, dann bekommst du wissenschaftlich fundierte Einblicke, die deine Arbeit verändern könnten. Und wenn du Gesundheitspolitik machst, dann hör gut zu, denn hier geht es um nicht weniger als die Zufriedenheit und das Wohlbefinden von 100.000 Frauen pro Jahr. Bereit für eine Folge, die deine Sicht auf die Geburt vielleicht für immer verändern könnte? Los geht's. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Professorin für psychosomatische und psychoonkologische Versorgungsforschung. Und sie baut eine Forschungsstelle für Gesundheitskommunikation und Versorgungsforschung auf. Parallel entwickelt sie konkrete Interventionen zur Verbesserung der geburtshilflichen Versorgung. Und da wird es natürlich ganz spannend. Ganz herzlich willkommen, liebe Professorin Dr. Rer Medik Nadine Scholten.
Liebe Jana, vielen lieben Dank für die einführenden Worte und ich freue mich total, hier zu sein. Ich fand das ganz schön, wie du mich jetzt hier eingeführt hast. Und da merke ich erst, wie privilegiert ich bin, weil ich durfte diese Frauen befragen. Und bin gespannt, welche Insights ich euch hier geben darf und freue mich auf unser Gespräch.
Toll. Ich freue mich auch und ich hoffe, ich habe das alles richtig gesagt. Und bevor wir loslegen, also deine Titel sind ja allein schon ein kleines Studium wert. Und für alle, die sich jetzt fragen, was bedeutet das alles? Lass uns das kurz entschlüsseln. Du bist Professorin, das ist der höchste akademische Rang, deshalb sprechen wir den zuerst an. Du hast einen Doktortitel und das Rer Medic steht für Rerum Medicarum, lateinisch für der medizinischen Dinge oder der Heilkunde. Also, und das heißt im Klartext, du hast dieses akademische Game durchgespielt von der Grundausbildung zur Professur. Was mich aber viel mehr interessiert, was ist eigentlich Versorgungsforschung?
Ja, ganz viele spannende Dinge, die du gerade angerissen hast, vielleicht zur Erläuterung. Dr. Rer Medic, was hat das denn damit auf sich? Wir kennen ja oft den Dr. Med, ganz klar. Dr. Phil, was ist der Dr. Rer Medic? Ist tatsächlich so ein bisschen exotisch. Und zwar ist das ein Doktortitel, den man an einer medizinischen Fakultät erwirbt, wo man aber kein Mediziner ist. Also ich bin keine Ärztin, habe aber trotzdem an der medizinischen Fakultät promoviert und bin quasi meinen akademischen Werdegang immer sozialisiert durch medizinische Fakultäten durchgegangen. Genau. So viel zur Einordnung dieser kryptischen Titel.
Genau. Toll, danke. Und die
Versorgungsforschung. Genau, Versorgungsforschung. Werden wir immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich Versorgungsforschung? ist die Frage, wir gehen oft, also wenn wir uns vorstellen, wie ist Forschung aufgebaut, dann geht es ganz grundlagenmäßig los. Das ist all das, was so im Labor passiert, an Tierexperimenten oder an Zellkulturen oder das ist so das ganz klassische Bild, also Grundlagenforschung. Wir wollen mehr wissen über, wie Dinge funktionieren, oft in kleinen Bereichen. Dann kommt die klinische Forschung. Das ist das, was auf den Krankenhäusern passiert. Medikamententests. Wir wollen wissen, wie funktioniert das denn am Menschen? Wie funktioniert das denn im Laborsetting so ein bisschen? Also im sehr künstlichen Setting. Und was Versorgungsforschung ist, ist alles, was nach der klinischen Forschung kommt. Das heißt, da geht es um die Fragestellung, was passiert eigentlich im echten Leben? Also das heißt, wir haben keine Laborbedingungen, wir haben nicht, wie man das sonst so kennt, wenn man Straßenbahn fährt gerne und dann sind die großen Plakate, wo steht, wir suchen junge, gesunde Männer, die an Medikamentenstudie XY teilnehmen. Das heißt, wir haben bei der klinischen Forschung echt oft ein sehr künstliches Setting, wo man randomisiert, das heißt auslost, wer ist in der Kontrollgruppe, wer bekommt tatsächlich die Intervention oder das Medikament und dann vergleichen wir A versus B. Sind wir in der Versorgungsforschung da, wo es so ein bisschen, ja, es wird komplex in dem Sinne, dass man ganz viel mit berücksichtigen muss, weil wir uns einfach im echten Leben abspielt und sich unsere Forschung und wir eben ganz viel, wir nennen das Kontext, also ganz viel drumherum mit betrachten. Aber das finde ich ist auch so spannend, weil es nicht künstlich ist, sondern es ist da, wo Gesundheitsversorgung stattfindet. Und da, wo wir hoffen, auch was bewirken zu können langfristig.
Ja, voll gut. Und das ist ja auch total nötig, ne? Weil, also ich kann jetzt nur für die Geburtshilfe sprechen, aber ich erlebe das oft so, also mein Gefühl ist oft, da wird wahnsinnig viel geforscht, also inzwischen auch ja von Hebammenwissenschaftlerinnen, was ja großartig ist, also was ich großartig finde. Und es entstehen ja ganz wichtige, manchmal bahnbrechende Erkenntnisse. Und dann, und das ist so ein bisschen frustrierend, verschwinden diese Ergebnisse erstmal im, ich sag's jetzt mal so flapsig, im Elfenbeinturm der Wissenschaft, ja. Und ja, werden da von Wissenschaftlerinnen diskutiert, vielleicht auch in Fachzeitschriften veröffentlicht und dann irgendwann auf Kongressen präsentiert. Aber bis sie an der Basis und bei den Frauen ankommen, dauert das gefühlt teilweise Jahre. Ja, und wie schafft denn die Versorgungsforschung jetzt diese Brücke quasi vom Labor in den Kreißsaal, ja, oder anders gefragt, wie stellst du sicher, dass deine Forschung dann wirklich ankommt und nicht quasi in der akademischen Schublade verstaut?
Oh, da hast du, glaube ich, jetzt schon einen ganz wunden Punkt mit adressiert, der aber total wichtig ist. Und das ist auch die Frage, warum gibt es Versorgungsforschung? Das ist genau das, was du sagst. Also man weiß, es dauert wirklich Jahre bis Jahrzehnte, bis teilweise medizinische Innovationen in den Regelbetrieb reinkommen. Das heißt, nur weil wir wissen, dass eine Sache funktioniert, heißt sie am anderen Ende auch nicht, dass sie der Versorgende, die Versorgerin im Krankenhaus auch wirklich machen. Das heißt, das sind auch so Dinge, die wir uns angucken, wer macht eigentlich was, warum und warum werden manche Dinge auch nicht gemacht. Das heißt, da versuchen wir viel Erkenntnis zu generieren. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt natürlich, was machen wir jetzt anders, dass wir denken, wir bekommen es dann auch wirklich transpiriert. Also wir wissen dann nicht nur, warum was nicht funktioniert, sondern bieten dann hoffentlich auch Lösungsmöglichkeiten. Und ich glaube, da ist es so, dass wir uns sehr bemühen und das liegt der Versorgungsforschung inne, dass wir sehr interdisziplinär, multiprofessionell arbeiten. Also uns ist es ganz wichtig, dass wir den engen Kontakt auch in das Feld haben. Also Versorgungsforschung kann man nie alleine machen, sondern du hast es gerade auch schon genannt, die Hebammenwissenschaften forschen auch, die ÄrztInnen forschen. Das heißt, wir forschen in der Versorgungsforschung ganz, ganz viel gemeinsam. Und dann geht es wirklich darum, mit den Versorgenden, also mit denen, die aktiv im Kreißsaal stehen, die aktiv an der Versorgung beteiligt sind, aber auch mit den werdenden Mamas, mit den Eltern, in direkten Kontakt zu kommen und dadurch schon im Laufe des Projektes Dinge zu streuen mit der Hoffnung oder auch mit dem guten Ergebnis, was wir in vielen Studien haben, dass sich Dinge dadurch dann schon auch von selbst in die Praxis rein verbreiten. Also wir sind tatsächlich davon überzeugt, dass gute Modelle Probleme lösen, die vorhanden sind, dass man gar nicht so sehr auf Widerstände stoßen muss bei der Implementierung, sondern dass die sich hoffentlich von selbst so ein bisschen implementieren.
Ja, verstehe ich. Wir können ja mal ganz konkret werden, ne? Also zu deiner Arbeit mit dem Mom-Care-Projekt. Mhm.
Ja.
Du hast erforscht, wie Frauen sich während der Schwangerschaft und der Geburt wirklich fühlen und was sie sich wünschen für die Betreuung. Und du hast 1100 Mütter befragt, aber auch fast 900 Ärztinnen und 1300 Hebammen. Also das ist ja schon so ein 360-Grad-Blick auf die Geburtshilfe. Und was hast du dabei rausgefunden? Also welche Bedürfnisse, welche Wünsche, welche Ängste haben Frauen wirklich, wenn sie ein Kind bekommen?
Mhm. Wie soll man jetzt die Ergebnisse aus so vielen Befragungen kurz und knackig zusammenfassen? Ja. Ich glaube, ich möchte gerne damit anfangen, wie wir so ein bisschen auch vorgehen. Also es geht darum, die Frage ist, klar, wir erfassen Daten darüber, was sich Frauen werdende Mütter wünschen. Für uns ist aber auch immer interessant, womit hängt das im Zusammenhang? Also wie wird das erklärt? Also es ist natürlich ein schönes Ergebnis zu sagen, 95% sind zufrieden oder den werdenden Mamas oder den Müttern ist Selbstbestimmung total wichtig. Aber für uns ebenso interessant sind dann aber auch die Faktoren, was führt denn am Ende dazu, dass Frauen zufrieden waren? Also was sind so Erklärungsfaktoren, wo man dann später auch in der praktischen Versorgung ansetzen kann? Also wirklich auch so ein bisschen tiefer reinzugucken. Gibt es Gruppenunterschiede? Sehen wir, diese Subgruppe hat andere Bedürfnisse als andere? Also gar nicht zu sagen, wir wissen jetzt, was Frauen definitiv wollen. Aber ich glaube, das können wir nicht. Da muss ich auch.
Das ist sehr schwer, glaube ich auch.
Genau. Und das ist einfach auch das, was wir auch immer sehen. Man kann nicht sagen, was wünschen sich Frauen ganz pauschal, sondern das ist einfach individuell. Aber im Individuellen sehen wir doch Dinge, die sich immer wieder wiederholen.
Ja.
Das heißt, Dinge, die das eine oder andere bewirken, vielleicht in unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlichen Gruppen, aber so Mechanismen, die relativ stabil bleiben. Das ist es quasi vielleicht auch ein bisschen abstrakt jetzt ausgedrückt. Aber ich glaube, es wäre zu viel gesagt, dass ich jetzt weiß, was Frauen wollen.
Ja, also ich habe ja initial schon so ein bisschen gesagt, ne, so flapsig, ein Kerzenschein und eine schöne Playlist ist es nicht. Ich will aber auch nochmal sagen, dass das natürlich super wichtige Hilfen sein können, sowas. Ne? Also ich wollte jetzt gar nichts schlecht machen. Also alle, die sich mit mir vielleicht auch für die Geburt vorbereiten, lernen, was für krass gute Geburtshelferlein so Schummerlicht, Düfte und Musik sein können. Aber ich meinte jetzt, also natürlich eher so diese universellen Bedürfnisse, also vielleicht so das Setting oder die Art der Interaktion, der Ansprache von Schwangeren. Habt ihr da was rausgefunden, was man so, wo man so sagen kann, ja, das braucht man immer?
Mhm. Ja, und ich glaube, das geht dann tatsächlich auch so generelle Konstrukte zurück, wie Selbstbestimmung und Autonomie, quasi das, was sich ja auch in deinem Podcast immer wieder wiederholt. Das sind, glaube ich, auch die zentralen Begrifflichkeiten, die sich bei uns in der Forschung auch immer wieder rauskristallisieren. Hinzu kamen natürlich auch so weitere Faktoren wie empfundene Sicherheit unter der Geburt. Das sind aber tatsächlich keine Handlungsempfehlungen, wenn X dann Y, sondern das sind so diese generellen Bereiche, die zu adressieren sind und wo man sieht, dass Frauen, die grundsätzlich sagen, sie haben ein gutes Geburtserlebnis gehabt, dass man sieht, dass da die Checkboxes sozusagen getickt sind bei diesen Bereichen. Gefühlte Sicherheit, Autonomie, Unterstützung der eigenen Fähigkeiten, das fanden wir auch sehr spannend, dass das natürlich auch eine wichtige Dimension ist. Wie selbstwirksam fühlt man sich? Wie wird man auch, aktiv kann man in den Geburtsprozess reingehen und wie dass solche Dinge total wichtig sind. Und natürlich, du hast es gesagt, Kommunikation. Ich glaube, nicht nur in der Geburtshilfe, sondern, glaube ich, in unserem ganzen Leben das A und O, glaube ich, was wo man sehen kann, wie wichtig gelingende Kommunikation ist und wo, wenn Kommunikation schief geht, wie viel da an Rattenschwanz auch mit dranhängen kann.
Ja, das ist immer wichtig, auf jeden Fall. Ne? Kommunikation ist durch alle Lebensbereiche, klar. Aber auch, also das mit der Selbstwirksamkeit fand ich gerade auch nochmal spannend. Habe ich kurz so drüber nachgedacht, dass ich es auch immer so wichtig finde, einfach so zu bestätigen, ne? Wenn eine Frau was fühlt und daraus so einen Wunsch ableitet, dass man das immer so wertschätzt und sagt, ja, das ist total richtig, ne? Und dein Körper zeigt dir das und das ist gut und ne, was du fühlst, ist richtig und so. Also das fand ich ganz spannend. Was ich auch super interessant fand, also was du auch untersucht hast, ist, wie geburtshilfliche Interventionen sich auf das Geburtserleben auswirken. Also wenn man jetzt eine Einleitung hat oder einen Wehentropf bekommt oder Sauglocke, Kaiserschnitt, was auch immer. Also all diese Dinge, die ja manchmal auch einfach nötig sind, aber die natürlich auch das Geburtserlebnis dann sehr prägen. Und was habt ihr da herausgefunden? Also machen Eingriffe die Geburt automatisch schlechter?
Rhetorische Frage. Genau. Aber genau richtig formuliert, weil ich glaube, das ist auch unser Ergebnis. Wir haben uns unterschiedliche geburtshilfliche Interventionen angeguckt. Beginnt von einer Episiotomie, also von einem Dammschnitt, Einsatz von Sauglocke oder Zange, wie auch ungeplanter Kaiserschnitt und den Fundusdruck, der ja auch immer wieder von dir thematisiert wurde.
Ja, der Kristeller-Handgriff, genau, kennt ihr als Kristeller-Handgriff vielleicht, ja.
Genau, das Kristeller-Manöver. Mhm. Und vielleicht, um das so schon vorwegzunehmen als Erkenntnis, es ist kein Automatismus. Eine geburtliche Intervention muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass das Geburtserlebnis schlechter ist. Das ist ganz, ganz wichtig und auch spannend in unseren Daten zu sehen, dass wir Frauen sehen, die total zufrieden sind, auch mit einer Intervention. Was aber für uns das Ergebnis war und das Learning, das ist die Frage, um das Wie geht, also auch die Begleitung der Intervention, was die Kommunikation angeht, was die gefühlte Sicherheit angeht, was das mit Einbeziehen in Entscheidungsfindungen geht. Das heißt, ja, wir sehen Unterschiede nach Intervention, was die Zufriedenheit mit dem Geburtserleben angeht und auch bei Interventionen, die eher mit einem besseren oder schlechteren Geburtserleben einhergehen. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass der Effekt der Intervention moderiert werden kann durch dieses ganze Drumherum. Und da eben dann auch der Appell oder das Vertrauen auch, dass es nicht heißt, dann ist sofort alles furchtbar gelaufen. Und für die Versorgenden auch der Blick eher dahin, was muss getan werden, dass wenn die Intervention notwendig ist, die Frauen so zu begleiten, dass das Geburtserleben trotzdem gut ist.
Das ist total wichtig. Also es geht gar nicht so darum, was passiert, sondern wie es passiert. Und die Frauen wollen einfach dabei weiterhin respektiert und einbezogen werden und auch als handlungsfähig wahrgenommen werden. Und sie möchten über das, was mit ihrem Körper passiert, einfach informiert werden und auch mitentscheiden können. Und ich möchte das vielleicht für alle Zuhörenden nochmal ganz deutlich sagen, denen die Geburt vielleicht noch bevorsteht. Man hat ja immer so ein Gefühl von, unter der Geburt ist man nicht mehr handlungsfähig. Und das stimmt eigentlich nicht. Ihr seid schon handlungsfähig. Ihr könnt vielleicht eure Wünsche nicht mehr in diesem Moment der großen Anstrengung nicht mehr so perfekt formulieren, ja? Aber ihr könnt Entscheidungen für euren Körper oder euer Kind durchaus treffen, ne? Das finde ich einfach ganz wichtig, das vorher schon zu wissen, auch zu wissen, was man will. Und dafür finde ich, ist ja auch Geburtsvorbereitung sehr wichtig, ja? Also, dass man einfach so eine Richtung hat und weiß, was man grundsätzlich möchte und was einem wichtig ist. Also, so bin ich ja auch irgendwie zur Geburtsvorbereitung gekommen, weil ich so oft im Kreißsaal gesehen habe, dass Frauen gar nicht so richtig wussten, was da auf sie zukommt. Aber das war jetzt so ein kleiner Ausflug. Also selbst zu entscheiden oder gemeinsam mit dem betreuenden Team zu entscheiden, ist ganz wichtig für so ein Gefühl von Empowerment. Und was du gerade auch gesagt hast, ne, wo die Teams sich einfach auch noch so ein bisschen mehr reinhängen müssen, denke ich, ist solche problematischen Geschichten dann nachzubesprechen. Also wenn was ja nicht so gelaufen ist, wie die Frau sich das gewünscht hat oder ein Notfall eingetreten ist und dann musste irgendwie schnell gehandelt werden, finde ich ja diese Nachgespräche auch wahnsinnig wichtig. Also manchmal passiert auch was und man kann es nicht gut machen. Es war jetzt einfach blöd. So. Und ich habe jetzt erlebt, dass was passiert ist, was ich so gar nicht wollte. Aber wenn jetzt jemand kommt und das mit mir bespricht und auch sagt, es tut uns leid, aber das musste jetzt ganz schnell passieren. Wir waren selber so konzentriert, wir konnten gar nicht so viel sprechen. Und das einfach nochmal einzuordnen, ich glaube, das macht ganz, ganz viel.
Total. Und das sehen wir auch in unseren Studien. Und das wird auch immer wieder dargestellt, wie wichtig ist das auch im Nachhinein nochmal aufzuarbeiten. Und so ein Geburtserleben ist nicht abgeschlossen. Also man kann nicht sagen, Zwei Tage später ist das Erleben einmal im Kopf eingespeichert und kann nicht mehr verändert werden. Es kann tatsächlich in beide Richtungen verändert werden. Zum einen, dass man ein Verständnis dafür erlangt, warum was passiert ist und sich dadurch vielleicht auch dann weniger passiv auch im Nachgang nochmal fühlt, also die Aufarbeitung so eines Momentes. Wir haben es aber tatsächlich auch anders gesehen. Wir haben auch Interviews im Rahmen unserer Studie durchgeführt mit Frauen, die das Kristeller-Manöver erlebt haben. Und auch da haben wir Berichte von Frauen erfahren, die sagen, sie haben es im Nachhinein, auch wenn man sie danach direkt danach gefragt hätten, hätten sie gesagt, nein, sie haben keine Gewalt erlebt und es war alles fein. Aber Frauen, die dann auch im Nachgang nochmal rekapituliert haben und sich dann auch gesagt haben, nee, es war nicht in Ordnung. Also es ist ein Prozess, der passiert, wo man auch danach nochmal eingreifen kann durch Erklärung und somit auch sowas nochmal gut aufarbeiten kann für sich. Also genau, würde ich dir völlig dir beistimmen, dass es wichtig ist und auch danach ist die Chance nicht vertan.
Ja, und andererseits finde ich es auch wichtig, dass wenn jemand sehr zufrieden ist mit einer Geburtserfahrung, dass die auch von außen dann nicht im Nachhinein schlecht geredet wird. Also ich erkläre es mal. Bei meinem ersten Kind, bei meiner Tochter, die war ja eine Beckenendlagengeburt, also auch eine sehr besondere Geburt, vor allen Dingen beim ersten Kind. Ich hatte einen Dammschnitt. Ich war mit dieser Geburt aber total im Reinen und ich hatte sehr großes Vertrauen in mein Team, in meine Hebamme, in meine Ärztin, die mich betreut haben. Und ich hatte so das Gefühl, wenn die das so entschieden haben, dann ist es für mich okay, ne? Weil die wollten bestimmt das Beste für mich, das war mein Haus, mein Team, ja, ich bin da voller Vertrauen irgendwie hingegangen und die Geburt war toll und ich war ganz zufrieden und tatsächlich hat meine nachsorgende Hebamme dann gesagt, ja Mensch, aber dass die einen Dammschnitt gemacht haben, das war ja wirklich doof, das hätte das ja nicht gebraucht und ich dachte so, sie war aber auch gar nicht dabei, ne, aber es hat mich ein kleines bisschen verunsichert und gerade in dieser so kurz nach der Geburt ist man ja auch so offen wie so ein Schwamm, ne? Man nimmt alles so auf, wenn einem jemand was sagt. Das nimmt man sich ganz doll zu Herzen. Und ich habe mich dann eine Weile gefragt, wurde mir was angetan, was nicht hätte sein müssen? Und ich bin für mich aber so zu dem Schluss gekommen, nein, das ist für mich okay. Und ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass sie mich fragt, wie geht's dir damit? Statt zu sagen, das war doof. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, mir wurde was weggenommen. Ich war eigentlich ganz zufrieden, es war sehr schön und dieses Gefühl wurde gestört. Also ich finde, da muss man auch ganz doll mit aufpassen. Und ich denke da oft dran und denke immer so, also wenn eine Frau super, super zufrieden ist, auch wenn ich vielleicht eine Intervention ein bisschen doof fand, dann möchte ich ihr das eigentlich nicht im Nachhinein schlecht machen, wenn es für sie okay ist. Wenn sie damit hadert, ist was ganz anderes, ne? Dann kann ich sie dazu beraten oder mit ihr das durchsprechen, aber jemandem zu sagen, war jetzt keine schöne Geburt, das finde ich irgendwie auch sehr ungünstig.
Total, und ich kann das gut nachvollziehen, auch in unserer, es war ein qualitativer Teil der Momcare-Studie mit den Interviews mit den Müttern, die Fundusdruck, also Kristellern erlebt haben, dass wir sehr offen rangegangen sind. Also wir haben nach Müttern gesucht, das war das Aufrufkriterium, wer das erlebt hat. Und wir rausfinden wollten, wer hat das denn als positiv erlebt und das gibt es auch. Wir haben in unserer Studie quasi zeigen können, dass das Erleben von Kristellern nicht per se immer schlecht sein muss. Also wir haben durchaus Frauen, die rückblickend sagen, ihnen hat der Kristellerhandgriff gefühlt geholfen. Sie haben trotzdem eine schöne Geburt gehabt und fanden das stimmig mit dem Einsatz des Kristellern. Davon aber außen vor ist die Diskussion, ob Kristellern per se, ob es dafür Evidenz eines Nutzens gibt. Und das ist eben so eine unterschiedliche Dimension und Blick auf das Vorgehen. Man kann sagen, Kristellern gibt es keine Evidenz für, es gibt ganz viel dokumentierte Nachteile, sollte deswegen nicht eingesetzt werden. Ja, genau, diese Diskussion kann man führen, haben wir nicht geführt. Wir haben nur gefragt, wie habt ihr es denn erlebt? Und in diesem Erleben kann man sagen, es war nicht für alle Frauen schlimm. Und ob es schlimm war oder nicht, und das konnten wir in den Interviews rausarbeiten, lag an den Faktoren drumherum. Also hatte die Frau, wusste sie, warum er eingesetzt wird? Also war es für sie verständlich? Hatte sie das Gefühl, es war zeitlich jetzt auch notwendig. Das war so ein Punkt, wenn dieser Faktor nicht gegeben war, also wenn die Frauen sich überrumpelt gefühlt haben, wenn sie gedacht haben, ich habe doch noch Zeit, was soll denn jetzt diese Dringlichkeit, also das war wichtig, Verständlichkeit, aber auch, dass es handhabbar war, also waren die Schmerzen erträglich, hatte man das Gefühl, man hätte jederzeit sagen können, hört auf, ich will das doch nicht, das ist mir zu viel. Also diese Faktoren drumherum beeinflussen, wie das Kristellern erlebt wurde. Davon vorgeschaltet ist die Diskussion, ob man überhaupt kristellern sollte oder nicht. Und diese Frage haben wir mit unserer Studie nicht beantwortet, weil dafür gibt es ja auch schöne Übersichtsarbeiten, die Reviews, wo eben Nachteile und Vorteile gegeneinander abgewogen werden, mit dem aktuellen Stand es nicht zu empfehlen und weltweit auch von der WHO nicht empfohlen wird. Aber das Erleben sehen wir separat von einem medizinisch-wissenschaftlichen Nutzen.
Und es ist ja auch wichtig, das zu erfassen, weil es wird ja gemacht. Es ist ja nicht verboten. In unseren geburtshilflichen Richtlinien ist es immer noch als, kann man machen, ne, in bestimmten Fällen. Man soll es nicht zu oft anwenden. Man soll sehr genau abwägen, ob man es anwendet, ne, und die Art, wie man es anwendet, wird da auch noch mal ein bisschen besprochen. Aber es ist ja nicht so, dass wir auf dem Stand sind zu sagen, wir machen das jetzt nicht mehr, weil es bringt nichts. Leider.
Genau. Und auch da kann man diskutieren. Rein ganz offiziell müssten quasi die Versorgenden der Gebärenden sagen, es ist nicht evidenzbasiert, es gibt mehr Nachteile als Nutzen. Genau. Sollen wir es trotzdem machen? Sollen wir es versuchen? Und das wäre dann...
Da sind wir wieder bei der Kommunikation und wie man aufklärt. Ne? Und dass es eigentlich nicht okay ist zu sagen, ich helfe Ihnen jetzt mal, ich drücke hier jetzt mal oben auf den Bauch. Und wenn die Frau dann nicht sagt nein, dann ist es ein Ja, ne, sondern dass man eigentlich eine richtige Aufklärung machen muss. Und das passiert nicht.
Tatsächlich. Und das ist das, auch dieses Beispiel, wo ich genannt habe, wenn man im Nachhinein Dinge dann anders sieht. Und das ist eben dieses, ich habe dem zugestimmt, weil ich davon ausgegangen bin, dass es einen Nutzen bringt. Und wenn man in dem Nachhinein feststellt, da wurde etwas gemacht, was keinen Nutzen gebracht hat, dann kann sich sowas natürlich im Nachgang an so einer Einschätzung auch nochmal verändern, wenn einem klar wird, welchem Risiko man ausgesetzt wurde, worüber dem man zugestimmt hat, aber quasi das Kleingedruckte nicht vorgelegt bekommen hat.
Ja, ganz genau.
Und ich glaube, das ist wichtig. Es zählt ganz alleine die Wahrnehmung und das Empfinden der Frauen. Und von außen kann das keiner beurteilen, was richtig oder falsch ist. Also diese Gefühle kann man keinem absprechen und müssen ernst genommen werden. Auch wenn alles toll lief, das haben wir auch Fälle, wo das Personal sagen würde, das war Traumgeburt, alles super gut. Und trotzdem kann das sein, dass die Mütter sagen, nee, das war's nicht. Dies und jenes war für mich nicht stimmig, nicht passend. Dann ist das fein, auch wenn in dem Sinne nichts objektiv Schlimmes passiert ist. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Offenheit, das Ganze im Zentrum. Und das Wichtigste ist das Erleben der Frauen.
Total. Das ist total wichtig. Also genau das, was du sagst, habe ich auch neulich erzählt bekommen von einer Frau, die hatte eine tolle Geburt von außen betrachtet, alles super. Sie war aber innerlich sehr überfordert mit der Kraft der Wehen. Und sie hatte da ganz doll dran zu knabbern. Es war alles okay, da hat niemand irgendwas falsch gemacht, was Blödes zu ihr gesagt, nichts. Es war eine von außen ganz normale, auch schöne Geburt, aber für sie brauchte echt Zeit, um das zu verarbeiten. Und das war total krass. Und sie wollte auch nicht, dass alle sagen, das war doch eine tolle Geburt. Ja, sondern dass man einfach sie ernst nimmt, ne? Und das ist, glaube ich, ja immer wichtig und richtig, ne? Einfach zu sagen, das, was du fühlst, ist das Richtige.
Und vor allem, es muss auch nicht bewertet werden von außen.
Ja.
Das ist ja auch das, dass wir ja auch gerne, wenn wir uns da auch selber an die eigene Nase fassen, wie schnell man in so eine Bewertung kommt. Mhm. Und dass man diese Bewertung einfach ausblendet. Also das,
total.
Ja.
Total. Also eine Geburt kann auch mit Intervention schön sein, aber nur, ne, wenn verstanden wurde, warum es nötig ist, wenn es respektvoll trotzdem passiert ist. Was bedeutet das für die Praxis? Was können Kliniken, was können wir Hebammen besser machen?
Ich glaube tatsächlich an diese Dimension zu denken, die Einfluss haben können. Also wenn wir uns auch an diese Dimension gefühlte Sicherheit, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, auch die Frage, wie wird im Team kommuniziert? Und das ist uns auch immer wieder rückgespiegelt worden, wie schwierig das für Gebärende ist, wenn quasi Unstimmigkeit im Team herrscht. Also wenn der eine sagt dies und dann flüstert der andere zu, nee, das würde ich jetzt gar nicht machen, sagen Sie nein hier. Mhm. Also solche Dinge, was das quasi bei den Gebärenden auslöst. Also da der Appell, mit einer Stimme zu sprechen, um das im Nachgang vielleicht untereinander zu klären, aber eben auch nicht mit widersprüchlichen Informationen in die Situation so reingehen. Das wäre, glaube ich, so ein Appell. Und tatsächlich die Frauen unter der Geburt wirklich zu sehen. Und das ist, glaube ich, so grundsätzlich mein Appell, die Wahrnehmung der Bedürfnisse. Und da geht es nicht darum, ich denke, die vor mir liegende Person braucht jetzt dies oder jenes. Mhm. Dazu neigen ja wir auch oft gerne dieses Paternalistische, so wie das heißt, so ich weiß am besten, was jetzt hier sich gut anfühlt oder nicht, sondern immer wieder offen sein und nachzufragen, was brauchen sie, was fühlt sich gut an, wie können wir unterstützen und nicht mit den eigenen Vorannahmen reingehen. Ich glaube, das ist es, was vielleicht auch hier helfen kann.
Ja, voll. Sag mal, gibt es eigentlich eine Versorgungsforschung zur Qualität der Geburtsvorbereitung in Deutschland?
Ist das eine Forschungslücke, die wir adressieren sollen?
Ich weiß nicht. Man findet, finde ich, wenig darüber.
Also was wir erfasst haben, als wir die Hebammen befragt haben, du hast es ja schon gesagt, 1300 Hebammen haben wir gefragt, da haben wir sie vor allem gefragt, was ihr Gefühl ist, wie gut Frauen in so eine Geburt reingehen. Also, und davon ganz vielen, die uns rückgemeldet haben, sie haben das Gefühl, die Frauen wären nicht gut genug informiert. Und hier gar nicht, es geht gar nicht um Blaming. Ich glaube, das soll wollen wir überhaupt nie. Es geht nicht darum, wer hat jetzt zu wenig gemacht, sondern ja auch die Frage, wer macht was warum? Und wir hören immer wieder, auch wenn wir mit Hebammen sprechen, die Vorbereitungskurse machen, dass sie sagen, sie wollen manche Themen nicht adressieren, weil sie das Gefühl haben, sie machen den Frauen Angst. Das heißt, es ist keine böse Absicht. Das ist in dem Wissen getan, dass man denkt, man schützt die Frauen vor irgendetwas. Und ich glaube, das sind so Punkte, die man angehen sollte mit, wie kommuniziert man auch Risiken, ohne dass Frauen Angst haben und aber trotzdem gut aufgeklärt ist. Und nur so als exemplarisches Beispiel, wir haben ja auch einen Social-Media-Account. Wir hatten da mal die Diskussion, darf man einen Dammriss, einen Dammschnitt zeigen? Es ist eine Sache, die passiert relativ häufig. Es ist, können wir nicht wegreden. Aber darf man die Frauen vorbereiten und ihnen zeigen, wie sieht denn sowas aus? Was bedeutet das denn? Oder macht sowas den Frauen Angst? Und ich glaube, das ist so eine Diskussion, an der man vielleicht nochmal auch ansetzen könnte.
Das finde ich total spannend, was du sagst. Und du rennst da bei mir offene Türen ein. Ich finde es immer super wichtig, wirklich auf alles vorzubereiten. Zum Beispiel Kaiserschnitte, ne? Ich meine, wir haben eine 30% Kaiserschnittrate. Wenn da 10 Paare vor mir sitzen, dann haben vielleicht 3 nachher einen Kaiserschnitt. Dann kann ich das nicht ausblenden und so tun, als gäbe es das nicht, ne? Und nur über die spontane Geburt sprechen. Ich finde, es ist ein schmaler Grat, was du auch gerade sagst, ne? Also man muss natürlich super sensibel auch damit umgehen. Und ich mache das zum Beispiel mal so, dass ich am Anfang sage, dass es ein geschützter Raum ist und dass natürlich Geschichten geteilt werden dürfen, aber dass es bitte keine Horror-Stories sein sollen, weil die gibt es sicherlich, ja. Und wenn jemand da sehr dran zu arbeiten hat, an so einer Geschichte, die er gehört hat, kann er gerne mal gesondert auf mich zukommen und wir sprechen mal drüber. Aber das ist, finde ich, was man dann auch in seinem mentalen Rucksack zur Geburt mitnimmt und was einen jetzt nicht unbedingt stärkt, so. Aber ich rede wirklich über alle Interventionen. Ich gehe die durch. Also wir machen wirklich so einmal Eskalationsstufe von ich rede mit dir, was ja schon die erste Intervention ist, bis hin zu, ne, da ist nachher ein Kaiserschnitt und das Kind kommt auf die Neonatologie. Und tatsächlich ist das super interessant, weil ich habe mich da natürlich auch rangetastet, aber das Feedback ist jetzt immer, das tut ihnen total gut. Dass sie jetzt einmal wissen, was sozusagen schlimmstenfalls, ja, in Anführungsstrichen, was passieren könnte. Und wie das dann abläuft. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja vielleicht gar nicht so groß, ne? Also für bestimmte Sachen nicht so groß. Aber sie haben dann einfach mal einmal ehrlich drüber geredet und dann können sie es auch wieder so in die Schublade packen. Und ja, also ich finde es interessant. Es hat noch nie jemand gesagt, boah, das hat mich jetzt total gefreakt oder so. Sondern alle sagen immer, das war jetzt richtig gut. Jetzt weiß ich irgendwie Bescheid. Jetzt habe ich mich da irgendwie sortiert. Also zeigen, ich würde jetzt, glaube ich, nicht Bilder am Rücken zeigen, also ich werde darüber nachdenken, aber habe ich jetzt bisher noch nie gemacht. Ich habe das immer eher beschrieben und vor allen Dingen auch das Gefühl beschrieben, wenn das passiert und das einfach ja das Gewebe vorher so sehr spannt, dass das dadurch auch so minder durchblutet ist und dass das wie so eine natürliche Betäubung ist, das finde ich auch wichtig zu sagen, ne? Also dass das eben, man merkt dann, dass da was passiert, aber eigentlich ist es wie so eine natürliche Betäubung. Einfach so, was kann passieren, aber wie ist es tatsächlich und wie gut heilt sowas normalerweise und so, ne? Also dass man immer auch wieder das Positive sehr betont, das finde ich immer ganz wichtig.
Total. Und deswegen, genau, vielleicht muss man auch nicht nur zeigen, wie es aussieht in der Akutsituation, genau, wir sind auch da eher grafisch vorgegangen, nicht mit Fotos. Genau, war auch die Frage, ob schwarz-weiß oder farbig. Das sind ja so die Feinheiten, an die man sich dann abarbeitet. Aber eben auch, wie sieht das Ganze denn nach einem Jahr aus? Was berichten Frauen? Ist es dann überhaupt noch ein Thema oder nicht? Und wir klären in den Beipackzetteln über alle Zahlen auf. Und die Frage ist, warum klären wir denn auch nicht in diesem Bereich auf, einfach was passieren kann? Und dann liegt das ja an den Frauen auch, was sie mit den Informationen machen. Es gibt ja welche, die sagen, ich bereite mich lieber auf den Worst Case vor. Und andere sagen, nö, dann ich will das nicht hören, dann ist es auch völlig fein. Aber nicht schon die Vorannahme zu haben, alle Frauen wollen dies und jenes, sondern wirklich zu sagen, was wollt ihr denn? Was bist du denn für ein Typ? Kannst du das gut in deinen Rucksack packen, so wie du es gesagt hast, wenn wir es einmal durchdiskutiert haben und dann sagen wir, okay, weiß ich Bescheid, ist weggepackt oder was braucht man eigentlich? Und ich glaube, das ist dieser Appell, dieses, es ist ja gut gemeint, auch dieses, nein, wir wollen die Frauen nicht verunsichern und so, aber dieses gut gemeinte ist halt auch nicht für alle richtig und deswegen, es geht gar nicht, irgendjemand meint das böse, sondern schon auch zu zeigen, naja, die Intention ist gut, aber das Ergebnis muss nicht immer gut sein.
Ja, klar. Ja, und das hört man ja dann oft von Familien, also dass die dann so enttäuscht sind, weil sie einfach an sowas gar nicht gedacht haben, dass bestimmte Sachen passieren können. Das haben die noch nie so richtig gehört. Das kam halt nicht vor und dann ist es irgendwie noch krasser, weil sie dann das Gefühl haben, sie sind so ganz außerirdisch, ja, so, was haben was erlebt, was niemand erlebt. Ne? Und es ist ja, stimmt ja gar nicht. Ne? Es gibt ja
total alles. Was mir sehr nachgegangen ist, jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier sagen darf, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen in einem Radiointerview und du hast damals das mit der Hochzeit gebracht, dieses Beispiel, dieses alles planen, aber auch darauf vorbereitet sein, wenn es regnet und dann ist auch fein und das ist, glaube ich, eben dieser Punkt, einfach, wir informieren uns über alles, wir gucken, bevor wir in Urlaub fahren, kennen wir die Zimmer aus jedem Blickwinkel, weil wir alle Bewertungen und Fotos gesehen haben und machen uns schlau über x Optionen. Und die Frage ist, wenn man das möchte, dann auch in diesem Bereich die Möglichkeit zu haben, sich gut informieren zu können.
Ja. Und sich wirklich auch vorzubereiten, ne, auf so Eventualitäten. Was mache ich denn, wenn das passiert? Und das können ja schon kleine Sachen sein, ne? Man möchte eine Wassergeburt und dann ist die Wanne kaputt an dem Tag. Geht nicht. Wassergeburt geht nicht. So ist jetzt mein ganzer Geburtsplan kaputt, fällt jetzt alles zusammen. Habe ich jetzt eine blöde Geburt, weil ich an Land gebären muss? Oder habe ich mir das einmal vorgestellt, was mache ich denn, wenn die Wanne nicht geht? Wenn ich da nicht rein kann, was weiß ich. Ja, wie bei der Hochzeit, wo man auch überlegt, ne, habe ich ein Zelt dann? Tanzen die Leute im Regen? Was mache ich?
Ja, und irgendwie auch die Offenheit. Also dann, also ich sitze dann, weiß ich nicht, hochschwanger zu Hause bei einem Tee und überlege mir, so eine Wanne wäre fein. Aber unter Umständen in der akuten Situation auch sich selbst gegenüber so offen zu sein, zu sagen, wenn es sich jetzt nicht gut anfühlt, dann schmeißen wir den Geburtsplan in die Ecke und ich will jetzt was ganz was anderes. Und das kann in jeder Hinsicht auch davon nochmal abweichen. Also
total.
Auch dieses, im Moment muss es sich passend anfühlen.
Und das darf man dann auch, ne? Man darf dann sagen, ich möchte jetzt doch eine PDA oder so. Und das ist nicht, dann hat man nicht, kriegt man nicht eine schlechte Note für die Geburt, weil man ein Schmerzmittel in Anspruch genommen hat. Man hat die Geburt für sich dann so gestaltet, wie man es richtig fand in dem Moment und wie es wichtig war und gut war.
Ja, und wahrscheinlich deswegen auch, wie du sagst, dass im Nachgang, also wir haben zum einen ja, dass die Außenwelt einem sagt, das muss man doch so und so erleben, aber auch sich selbst gegenüber dann auch milde zu sein und zu sagen, nee, in der Situation wollte ich die PDA und dann ist auch gut und dann auch nicht damit hadern. Aber genau, da neigt man ja manchmal auch dazu, sich dann selbst irgendwas in die Schuhe zu schieben.
Ja, total. Du arbeitest ja nicht nur zu, in Anführungsstrichen, normalen Geburten, das sind schon normale Geburten, sondern auch so intensiv zur Betreuung von Frühgeborenen und deren Familien. Ja, dieses Neo-Milk und Neo-Chem-Care.
Ja, genau.
Also auf den ersten Blick hat das ja vielleicht nicht so viel mit dem Thema, was wollen eigentlich Frauen zu tun. Aber stimmt das? Was ist da die Verbindung?
Ich glaube, da gibt es eine ganz große Verbindung. Ich empfinde meine Aufgabe so, Personen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gesehen werden. Und das können Mütter oder Eltern von Frühgeborenen sein oder auch eben schwangere, gebärende, junge Mamas. Das heißt, es geht darum, zusammenzufassen wie ein Schwamm und Stimmen einzusammeln und Zusammenhänge zu suchen, zu finden und nach außen zu kommunizieren. Das ist so ein bisschen, wie wir unseren Appell sehen. Und auch wenn wir uns angucken, was brauchen denn eigentlich Eltern von Frühgeborenen, dann ist das für mich auch einer Gruppe, die in der Forschung unterrepräsentiert ist, eine Stimme zu geben.
Ja, das stimmt. Mhm.
Um das abzuholen, genau, Neomilk, was haben wir denn eigentlich gemacht?
Was habt ihr denn da eigentlich gemacht? Genau.
Worum dreht es sich da? Und da ist natürlich auch eine enge Überlappung. Bei Neomilk ging es um Stillförderung von Müttern, bei Müttern von Frühgeborenen, weil wir gesehen haben, und das ist es auch, Versorgungsforschung ist leider jetzt der Negativansatz oft defizitorientiert. Also wir gehen da rein, wo wir das Gefühl haben, da kann man die Versorgung noch optimieren. Und wir haben im Bereich der Neonatologie gesehen, dass die Stillförderung vielleicht ein bisschen suboptimal manchmal ausfällt, obwohl wir wissen, dass besonders für Frühgeborene die Ernährung mit Muttermilch wirklich wichtig ist. Und da sind wir rangegangen, um strukturiert Materialien zu entwickeln und auch eine App, um Mamas nach einer Frühgeburt zu unterstützen, gut in die Milchbildung reinzukommen. Und gleichzeitig haben wir noch ein paar Humanmilchbanken, also Muttermilchbanken aufgebaut, wo es darum ging, dass gespendete Muttermilch auch an Kinder weitergegeben werden konnte, deren Mütter nicht genug Milch haben. Das heißt, das war so ganz grob, was wir in Neomilk gemacht haben. Und ich glaube, daher kommt auch mein positives Bild, weil wir hatten 15 Interventionskliniken, also wo wir mit unserer Studie tätig waren. Und wir haben aber im Laufe der Studie von ganz vielen Kliniken erfahren, die unsere Materialien eingesetzt haben. Also wir haben ganz viele Flyer entwickelt, wir haben Filme zur Verfügung gestellt und die haben wir ganz breit kommuniziert. Über unsere Website waren die alle downloadbar. Wir haben teilweise aber auch Dinge verschickt an Kliniken und haben so gemerkt, wie sich das im Feld von selbst verbreitet hat, diese Materialien, die Schulung, die wir angeboten haben, sodass ich doch der Überzeugung bin, dass wenn man etwas entwickelt, gemeinsam mit den Betroffenen und es ein Problem löst, dass es sich auch hoffentlich auch schneller in die tatsächliche Versorgung reinfundiert.
Ja, super. Also das hoffe ich sehr. Aber ja, das stimmt. Ne? Das spricht sich dann auch rum. Wenn man Materialien hat, die helfen. Ich finde ja Materialien sowieso ganz, ganz toll, ne? Weil das macht es alles so greifbarer. Ne? Also wenn man so auch so ein bisschen multimedial arbeitet, ne? Also so mal erzählt man was, mal zeigt man was am Modell, mal gibt es ein Filmchen, dann gibt es Bilder zu irgendwas, dann kann man sich das alles viel besser vorstellen, ne? Und ich glaube, da sind auch immer alle so ganz scharf drauf, so, ach, du hast da was Tolles, wie zeigst du denn das? Oh, das möchte ich auch. Also ja, kann ich mir vorstellen, dass sich das gut verbreitet. Und das ist ja auch, das ist ja auch toll.
Aber da hast du recht. Das geht nur, wenn man aus dem Elfenturm sich mal rausbegibt.
Ja.
Es kommt einen keiner da oben besuchen, sondern man muss
eher
das irgendwie
selten,
schon.
Ja, eher selten.
Also man muss schon aktiv dafür sich drum kümmern, dass man ins Gespräch kommt und im Gespräch bleibt. Und das ist uns in unserer Forschung sowieso total wichtig, dass wir nur relevante Forschung machen können, wenn wir das Input und die Rückspiegelung aus der Praxis von den Betroffenen bekommen, was sie eigentlich brauchen, was sie wollen. Also all unsere Materialien sind partizipativ entwickelt. Also partizipativ heißt gemeinsam mit denjenigen, die sie später auch nutzen sollen. Das heißt, wir sprechen alles dann mit Müttern durch, mit Hebammen durch und lassen tatsächlich auch teilweise dann demokratisch abstimmen, welchen Slogan findet ihr besser. Und das ist für uns so ein total interessantes Learning, weil wir kommen ja auch aus irgendeiner Bubble, bringen unsere Erfahrungen mit. Aber das kann sein, dass der Großteil das draußen anders sieht. Und da ist schon auch immer wieder interessant, dass wir denken, ach guck mal, dieser Slogan ist am besten und dann lassen wir das abstimmen über Social Media und dann kommt raus, ah nö, eigentlich wäre was anderes viel besser. Deswegen, das ist auch für uns immer wieder interessant und total wichtig.
Ja, voll. Ich finde es auch toll. Also ich finde es so toll, dass es jetzt so schöne Materialien gibt und auch so in einfacher Sprache und so, ne? Weil nicht jeder zieht sich so eine Studie und liest die durch, ne? Also das machen, glaube ich, die wenigsten. Aber das dann so runterzubrechen, damit man es wirklich gut nutzen kann, das ist natürlich super. Wie sind die Zukunftspläne? Also du sagst ja auch, dass da so konkrete Interventionen entwickelt werden sollen.
Ja.
Was schwebt dir vor? Wie sollen die aussehen?
Ja, ich gebe da schon mal so eine kleine Preview. Wir sind jetzt da gerade mitten dabei. Und eine Erkenntnis aus unserer ersten Studienphase war rund um das Thema Selbstbestimmung und Geburtspositionen. Dass wir uns nochmal im Detail angeguckt haben, wie sieht denn die finale Geburtsposition aus? Und vor allem die Frage, wie selbstbestimmt war die? Und da haben wir gesehen, dass der Großteil der Kinder kommt in Rückenlage zur Welt. Also es waren fast 80% der Mamas.
Wow, Rückenlage. Immer noch, ne? Das ist so verrückt. Ja.
Ja, es ist, ja. Also, ja, wir waren selbst überrascht. Und gut, wir müssen jetzt ein bisschen noch, also zur Rückenlage dazugezählt haben wir auch die Seitenlage, also so halb liegend auf der Seite. Und natürlich, da wird ja immer wieder diskutiert, dieses halb sitzend. Mhm. Wie gehört das eigentlich? Das ist für uns alles unter die Rückenlage gefallen, weil einfach das Becken fixiert ist. Zumindest ja auch an dem Halbsitzenden im Bett. Ist, glaube ich, auch wieder eine sehr akademische Diskussion.
Absolut. Also Seitenlage hätte ich jetzt anders irgendwie gewertet.
Wir haben es nach der Schwerkraft gehen gemacht, wo wir gesagt haben, die Schwerkraft kann natürlich auch in Seitenlage nicht so richtig gut wirken. Mhm. Aber das kann man diskutieren. Mhm. Was für uns vor allem das Erkenntnis war, dass die Frauen unabhängig von der Geburtsposition dann am zufriedensten sind, wenn sie das Gefühl haben, die war selbstbestimmt gewählt. Und da haben wir dann auch nochmal im Detail reingeguckt, bei wie viel Prozent war sie nicht selbstbestimmt gewählt. Und das war tatsächlich schon wieder fast die Hälfte derjenigen in der Rückenlage waren nicht selbstbestimmt. Dann haben wir noch gefragt, naja, woran lag es denn? Und dann wurde natürlich auch CTG und PDA genannt. Das ist halt, es wäre nicht die Wunschposition gewesen, aber war deswegen nicht anders möglich. Das Spannende ist, CTG und PDA hatten keinen Einfluss auf die Zufriedenheit. Die war nur dann niedrig, wenn die Geburtsposition durch das Personal vorgegeben worden ist. Das heißt, wenn wirklich die Selbstbestimmung durch das Personal eingeschränkt wurde und dann war die Zufriedenheit niedriger, ganz unabhängig davon, ob aufrecht oder liegend. Somit, aber auch wenn das Personal sagt, du musst jetzt stehen oder in Vierfüßler, ist das quasi genauso schlecht wie das durch das Personal vorgegebene Liegen.
Krass. Ja, spannend.
Und da wollen wir rein. Und zwar werden wir in 4 Kliniken Material, das wir entwickelt haben, was die Mütter darin bestärken soll, auf sich zu hören und auch einzufordern, auszuprobieren, dass wir versuchen wollen, ob das zu einer Veränderung führt und zu mehr Selbstbestimmung. Und wir haben auch im Team lange diskutiert, womit muss man eigentlich kämpfen, und auch wir haben auch gemerkt, naja, was ist denn eigentlich Selbstbestimmung? Und das ist die eine Sache, ist die, was sagt mein körperliches Gefühl, wie ich mich bewegen sollte? Und dann aber auch die gesellschaftlichen Normen. Das heißt, was denke ich, ist eine adäquate Position? Oder wie macht man es denn? Also was denkt man gesellschaftlich ist normal? Und da müssen wir natürlich auch gegen viele Bilder ankämpfen. Amerikanische Serien, deutsche Serien, die Geburten ausschließlich im Liegen zeigen. Und deswegen wissen wir, Selbstbestimmung, es hat so viele Dimensionen. Und dann kommt es auch philosophisch die Frage, wann ist eine Entscheidung wirklich frei? Aber diese Gemengelage versuchen wir so ein bisschen reinzugehen, indem wir ganz viele Geburtspositionen aufzeigen, mit Vor- und Nachteilen, aber auch versuchen, gleichwertig zu sagen, guckt, was euer Körper euch in dem Moment sagt, kommuniziert das und guckt, wo ihr euch wohlfühlt und hinterfragt auch mal die Normen, die uns von klein auf irgendwie mit eingebläut werden.
Und ausprobieren vorher. Ich finde ja ausprobieren immer toll, dass man es einmal gemacht hat, einmal gefühlt hat. Ich mache tatsächlich im Geburtsvorbereitungskurs immer so einen kleinen Parcours. Wenn wir über Geburtspositionen sprechen, gibt es erstmal so ein Parcours und dann sage ich, die sollen es einfach alles mal ausprobieren mit ihren Partnern gemeinsam und dann einfach nur darauf achten, kriege ich gut Luft und kann ich mein Becken bewegen. Und mag ich es oder mag ich es nicht? So ganz einfach. Und dann probieren die es alles durch und danach besprechen wir es nochmal mit Fotos, die aus einem Kreißsaal sind, mit Geburtsposition. Mhm. Dann sage ich so ein bisschen, was manchmal für welche Phase besonders gut funktioniert oder für welche Situation oder so. Aber auch immer, dass wenn sie sich in einer Position wiederfinden, die sie dann unangenehm finden oder die irgendwie nicht passt, dass es eben andere Möglichkeiten gibt. Immer. Und ich glaube daran, dass es, dass es ganz gut funktioniert.
Aber, siehst du, den Ansatz haben wir auch. Ein Parcours wird es auch geben.
Ah, cool. Ja, sehr gut. Finde ich toll. Ganz praktisch. Was würdest du Frauen raten, die sich jetzt gerade auf die Geburt vorbereiten und die Folge hören? Wie können sie ihre Bedürfnisse gut kommunizieren? Wie können sie sicherstellen, dass sie respektiert und einbezogen werden?
Schwierig. Genau, es ist eine schwierige Frage und auch für mich als Wissenschaftlerin natürlich eine total schwierige Frage, weil ich ja sagen muss, naja, also wir müssen ja wissenschaftlich sauber kommunizieren, deswegen gibt es nicht X führt zu Y und 100% ist das klar und tatsächlich eher dann so der Appell, in sich selber reinzuhören, auch was braucht man, was will man und das zu kommunizieren und deswegen auch die Frage, wie viel Information will ich, was ist mir wichtig, sich vorher natürlich schon auch zu informieren, wenn man das denn möchte. Das ist eben so die Frage, dass man, glaube ich, auch so ein bisschen ehrlich in sich selbst reinhört, was ist es denn, was mir wichtig ist und was brauche ich, und das zu kommunizieren. Und natürlich die den Partner, die Partnerin mit einzubeziehen, die Begleitperson, um Dinge vorab auch anzusprechen und zu sagen, unterstütz mich darin. Ja, aber ich weiß, das ist jetzt super allgemein und quasi keine Checkliste, mach dies, mach jenes.
Ja.
Also dafür ist es doch zu individuell, würde ich sagen, weil man nicht sagen kann, es muss so sein, wenn jemand sagt, ich möchte mich treiben lassen und habe vollstes Vertrauen in die Versorgenden, dann ist das fein.
Ja.
Also deswegen.
Was sagst du zum Geburtsplan?
Ist auch in Ordnung, wenn das, genau, es ist die Frage, also ich glaube tatsächlich, ja, man kann nur wirklich entscheiden, wenn man weiß, was gibt es, was sind die Vor- und Nachteile, also Information ist auch wichtig und ein Geburtsplan natürlich, das heißt, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe meine Prioritäten gesetzt, das heißt im Zweifelsfalle, wenn ich mich informiert habe und weiß, welche Interventionen es gibt, kann ich auch sagen, nein, das möchte ich auf gar keinen Fall, dann möchte ich lieber die Sektio im Zweifelsfall. Also das sind ja Dinge, mit denen kann man sich vor auseinandersetzen und die niederschreiben. Mhm. Ohne die Gewähr, dass es in dem Moment dann nicht doch ist, dass man sagt, ey.
Ja, klar. Genau, Plan B muss immer auch irgendwie einmal bedacht werden. Ne? So genau. Was sagst du Müttern, die sich so fragen? Also manchmal fragen sich die Frauen ja tatsächlich so, bin ich zu anspruchsvoll, wenn ich diese Bedürfnisse habe? Ne? Also sie haben so Selbstzweifel oder entschuldigen sich dafür, dass sie Wünsche haben.
Nee, also genau, da würde ich sagen, das ist eine einfache Antwort.
Okay.
Weil das Entscheidende ist ja die eigene Wahrnehmung. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das und bin sonst unzufrieden, dann ist das, dann kann man die Ansprüche haben. Dann ist es aber auch gut, die zu kommunizieren. Und dann kann das Gegenüber sagen, die Hebamme, der Arzt, die Ärztin, das ist nicht realistisch, das können wir nicht machen. Und dann kann man kommunikativ ausloten, in welchem realistischen Rahmen befindet man sich. Aber zu sagen, es gibt so hohe Ansprüche, also man muss dann klar einen Realitätscheck nochmal machen, aber grundsätzlich ist das so als Aussage, zu viel Ansprüche, nö.
Gibt's nicht, ne?
Nee.
Aber, okay. Ja, finde ich eigentlich auch. Also man darf alles wollen. Lass uns noch mal kurz zum Thema Rechte kommen. Was habt ihr herausgefunden zum Recht auf Selbstbestimmung?
Wir haben es an konkreten Beispielen abgefragt. Das heißt, wir haben zum Beispiel beim Dammschnitt nachgefragt oder eben auch wie beim besagten Kristellern, ob die Gründe erläutert worden sind, ob man quasi Informationen erhalten hat und ob man dann eben mit dieser Intervention einverstanden war. Also wir sind da schon durchaus gestuft vorgegangen, dass wir gesehen haben, in welchen Bereichen, wo wurden denn Informationen dann überhaupt weitergegeben und wie sieht das dann auch mit dem letztendlichen Schritt aus, mit diesem Ja oder Nein? Also wie ist man damit einbezogen worden? Also im Bereich Fundusdruck haben wir zum Beispiel gesehen, dass 67% der Frauen angegeben haben, dass sie gesagt haben, ja, ihnen sind die Gründe erläutert worden. 31% aber gesagt haben, nee, die Gründe, also mir war es eigentlich gar nicht so klar, weshalb das jetzt so stattfindet. Und wenn es um das Einverständnis geht, dann sehen wir, dass 13% der Frauen damit nicht einverstanden waren, dass sie somit sagen würden, das war in dem Sinne gegen mein Einverständnis passiert. Und daran dran anschließend auch das, die Frage, ob man das Gefühl hatte, zu jedem Zeitpunkt hätte bitten können, damit aufzuhören. Und auch dann zwiegestaltendes Bild. Man kann ja auch sein Einverständnis geben, um dann wieder zu sagen, nee, jetzt fühlt sich so an, dass ich das doch nicht mehr möchte. Und auch da haben wir gesehen, dass 31% der Frauen angegeben haben, dass sie nicht das Gefühl hatten, auch das wieder unterbrechen zu können, den Prozess.
Das finde ich schon ganz schön dramatisch. Also da kann man auf jeden Fall noch deutlich nachbessern in den Informationen, die man den Frauen gibt und auch weiterhin drauf zu gucken, was macht diese Intervention jetzt gerade mit dieser Frau.
Total. Und was mir hier noch ein ganz wichtiges Anliegen ist, weil wir das in unterschiedlichen Forschungsprojekten damit immer wieder in Berührung kommen, ist, dass dann wir dann von versorgenden Seiten oft haben diesen Drang, sich verteidigen zu müssen. Aber ich habe doch aufgeklärt und ich habe danach gefragt. Und wenn die Frau sich danach im Nachgang nicht mehr dran erinnern kann, dann ist das doch nicht meine Schuld. Und das ist so der Punkt, wo wir sagen, es geht uns gar nicht um Schuld und die Frage, läuft ein Band mit und wurde was gesagt oder nicht, sondern wenn die Frauen das so wahrnehmen, als hätten sie nicht genug Informationen bekommen oder wären nicht gefragt worden, dann ist da kommunikativ vielleicht was nicht ganz optimal gelaufen. Und es geht nicht um die rechtliche Schuldfrage, sondern eher die Frage, okay, ich habe zwar was gesagt, aber es wurde anders aufgefasst. Wie müsste man denn eigentlich kommunizieren, dass die Gebärende sich da auch mitgenommen und abgeholt fühlt? Also wirklich auch hier wieder die Schuldfrage nicht zu thematisieren, sondern eher die Frage, woran liegt es denn eigentlich, dass wir da zu unterschiedlichen Aussagen kommen?
Wie kann ich es besser machen, ne? Also es ist ja, der Christella-Handgriff ist ja jetzt schon auch ein extremes Beispiel, aber es geht ja schon bei kleineren Sachen los, bei einer vaginalen Untersuchung oder so, ne? Dass man wirklich ankündigt, fragt, ob das okay ist, fragt, ob das wirklich okay ist, jetzt die Frau zu berühren, ob dieser Moment in Ordnung ist, da ihr zu sagen, dass sie jederzeit sagen kann, dass sie das jetzt nicht mehr möchte, ne? Also dass man aufhören kann. Das ist so wichtig, ne? Also bei kleinen Sachen ist es wichtig, aber gerade bei so großen Sachen, also ich finde, so ein Christella-Handgriff kann schon sehr, sehr gewalttätig erscheinen oder sein. Und dass man einfach weiß, wenn man sich darauf einlässt, man kann trotzdem jederzeit Stopp sagen und es wird dann auch absolut akzeptiert, wenn es überhaupt sein muss.
Mhm. Finde ich auch spannend, du hast auch gerade den Punkt gesagt, vaginale Untersuchung, danach haben wir natürlich auch gefragt und auch das abgeklärt und auch da sehen wir auch einen Anteil an Frauen, die sagen, es war viel mehr als notwendig. Jetzt kann man diskutieren, können die Frauen einschätzen, wie viel notwendig war. Aber diese Frage stellen wir nicht. Wir fragen ja nicht, waren es 2, 3, 4 x Mal, sondern die Frauen hatten das Gefühl, es war mehr als notwendig. Das heißt, da war auch ein Kommunikationsdefizit, dass die Frauen nicht das Verständnis für bekommen haben, warum das jetzt gemacht wird. Ja. Und dadurch stellen wir nicht die Maßnahme in Frage, sondern es geht um die Frage der Kommunikation und was wird auf der anderen Seite wahrgenommen. Und da ist, glaube ich, die vaginale Untersuchung ein ganz schönes Beispiel, weil
die eigentlich bei fast jeder Geburt passiert.
Genau. Ja. Und auch da, ja, genau, so wie du sagst, es ist halt einfach, es passiert überall und trotzdem ist Einverständnis wichtig.
Ja.
Und
absolut. Also es ist für euch Zuhörende, es ist absolut euer Recht zu erfahren, welche Intervention da an euch herangetragen wird. Ihr müsst die vollumfänglich verstehen. Das ist die Sache des Teams oder der Menschen, die euch betreuen, euch da wirklich gut aufzuklären, sodass ihr keine Nachfragen mehr habt, dass ihr eine gute Entscheidung für euch treffen könnt, dass ihr die Möglichkeit habt, Ja oder Nein zu sagen. Auch Nein ist eine gute Antwort und die darf sein. Man darf Dinge ablehnen. Genau, aber vor allen Dingen muss man, bevor eine Intervention stattfindet, einfach vollumfänglich Bescheid wissen, was kommt auf mich zu, was passiert, wenn ich es nicht mache, kann ich damit noch warten, können wir es ein bisschen verschieben, kann ich mit meiner Partnerperson das noch besprechen, also all diese Dinge, bevor diese Intervention passiert. In ganz, ganz seltenen Notfällen kann es mal sein, dass das nicht in diesem Maße stattfinden kann. Aber das sollten wirklich wenige Einzelfälle sein. Und dann ist es umso wichtiger, das Ganze gut nachzubesprechen, um dann, damit ihr wisst, was mit euch passiert ist und das im Nachhinein für euch einordnen könnt.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du auch gerade genannt hast, dieses traut euch nachzufragen. Und das ist natürlich, je mehr man vorher weiß, umso besser kann man natürlich nachfragen. Ja. Also das heißt nicht, dass die Verantwortung komplett bei den Müttern, Gebärenden liegt, vorher alles zu wissen. Aber man muss halt einfach nur wissen, der Möglichkeiten, Spielraum, Fragen zu stellen, ist halt größer, wenn man schon weiß, was es so gibt. Ja. Deswegen auch hier, um dann so ein bisschen die Versorgenden auch nochmal deren Perspektive mit einzufließen, die können ja auch nicht wissen, welche Gedanken die Gebärende gerade hat, was ihr im Kopf umgeht, welche Fragen für sie wichtig sind. Deswegen hier einfach kommunikativ wirklich klar zu sagen, das will ich wissen. Der andere kann es von selbst vielleicht auch nicht wissen, was ihr wissen wollt.
Ja, genau. Und dass ihr auch sagen dürft, ich will es gar nicht wissen. Macht auch einfach. Das. Auch das ist völlig okay.
Völlig fein. Das ist völlig legitim und eine akzeptable Haltung.
Ja. Genau. Wenn ihr nicht direkt für euch so sortiert seid, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht so wollt oder nicht so richtig wisst, was ihr davon haltet, dann gibt es einfach so ein paar Fragen, mit denen ihr es für euch so ein bisschen besser einordnen könnt. Also ihr könnt zum Beispiel, die erste Frage ist immer gut, dass man den zeitlichen Rahmen abklärt. Muss das jetzt sofort passieren? Oder habe ich noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, mich zu besprechen, noch mehr darüber zu erfahren? Ja, also wie ist der zeitliche Rahmen? Dann, was passiert, wenn wir das jetzt nicht machen? Es gibt ja immer die Möglichkeit, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Und was ist die Alternative? Das sind eigentlich, finde ich, erstmal so die ersten drei Fragen, die man fragen kann und mit denen man sich dann so ein bisschen orientiert. Jetzt mal der große Blick. Wohin entwickelt sich die Geburtshilfe in Deutschland?
Jetzt ist die Frage, hat man einen positiven Blick oder einen pessimistischen Blick? Wir sind in der Phase, wo sehr viel Umbruch besteht. Es ist die große Diskussion, Schließung von Geburtskliniken, Zentralisierung. Und das ist, glaube ich, die Frage, ist es eine Chance, die man jetzt draus macht, jetzt nochmal Strukturen umzugestalten? Oder sieht man sich da eher in so einer negativen Rolle von wegen, jetzt ist alles ganz furchtbar? Das ist, glaube ich, ein zwiegeschaltenes Thema. Eine Herausforderung sind tatsächlich knappe Ressourcen. Und das ist eben auch die Frage, ich mache Versorgungsforschung auch in unterschiedlichen Indikationen. Und was wir ja vermeiden wollen, ist eigentlich dieser Kampf, welche Erkrankung bekommt das meiste Geld für Versorgung, für Forschung, für, ja, wo fließt das Geld hin? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man sich einfach doch dann für die Geburtshilfe auch positionieren muss, dass es wichtig ist, dass Frauen hier gut begleitet werden müssen und dass dafür auch genug Geld zur Verfügung steht. Aber was ich als sehr positiv wahrnehme, ist, dass wir sehr viele Stimmen in dem Bereich haben. Also es ist kein Fachgebiet, was leise ist. Die Hebammenwissenschaften werden immer stärker. Wir haben eine sehr starke Eltern-Mütter-Vertretung. Also es ist, glaube ich, schon auch, wo laut geäußert wird, wo Bedenken sind, wo Wünsche sind. Und das ist, glaube ich, schon mal positiv. Es ist die Hoffnung natürlich auch, dass das strukturbildende Folgen nach sich zieht. Aber Stimmen sind zu hören.
Ja, Stimmen sind zu hören. Aber da muss ich echt sagen, also ich bin jetzt seit 25 Jahren Hebamme. Mhm. Und von Anfang an gab es immer eigentlich dieselben Problematiken und Schwierigkeiten. Wir haben immer protestiert, wir haben immer Demonstrationen gemacht, wir haben immer die Eltern auch aktiviert oder sie haben sich selber eingeschaltet. Und es verändert sich tatsächlich sehr wenig. So, also es verändert sich viel, aber was die Hebammen betrifft, dass wir gut ausgestattet sind mit genügend Hebammen überall, dass wir einen guten Betreuungsschlüssel haben und so und dass wir irgendwie auch gut leben können von unserem Beruf. Das sind so Themen, die einfach von Anfang an immer da waren, immer noch da sind und dann denke ich immer so, ja, wir sind laut, wir sind immer wieder, sind wir präsent, auch in den Medien und so, aber dafür, wie laut wir sind, passiert doch ganz schön wenig. Das finde ich auch manchmal sehr frustrierend.
Okay, ich höre ja raus, es sind, glaube ich, einfach unterschiedliche Perspektiven. Ja. Genau, du bist so lange dabei und so, wie es klingt, vielleicht dann auch ein bisschen müde, dann irgendwann immer Lärm zu machen und so wenig kommt zurück. Es ist glaube ich, so, wenn ich auch in andere Disziplinen gucke, wo ich denke, ihr müsstet mal Lärm machen, also nicht anders als jetzt die Geburtshilfe, aber auch in der Pädiatrie passiert gerade so viel, wo man sich auch wünschen würde, da müssten auch noch mehr laute Stimmen sein. Nehme ich die Stimmen, ohne das jetzt mit dem Ergebnis gegenzulegen, zumindest schon sehr positiv laut war. Und das andere, was unser Appell ist auch, also klar, es geht zum einen ja um den großen Wurf, aber man kann auch ganz viel im Kleinen manchmal auch verändern, was so kleine Strukturanpassungen geht und was so auch Ergebnisse aus unseren Befragungen waren, auch Ärztinnen, ärztliche GeburtshelferInnen, Befragungen, so sind so auch die Themen Ausbildung, was sehen wir denn da, was braucht es da für Strukturen? Wir sehen, dass wie wichtig auch Hintergrunddienste sind, die Anwesenheit, dass in manchen Häusern Dinge eher passieren, weil jemand allein gelassen wird, auch mit Entscheidungen. Und das sind natürlich auch so Veränderungen, nicht dieses, wir schmeißen das ganze System um, aber auch so im Kleinen, wenn Regularien sich verändern, was da an für manche vielleicht nervige Vorgaben dann irgendwie gesetzlich statuiert werden, aber die durchaus Versorgung beeinflussen können.
Ja, bestimmt. Also es ändern sich Dinge. Ich gebe es zu. Ich wünsche mir halt mehr. Ich will mehr.
Ja, ich verstehe, das sind unsere unterschiedlichen Perspektiven. Du willst mehr und ich denke, auch aus dem Blick,
das
ist es ja schon ganz schön, wenn wir ein bisschen was Kleines erreichen können.
Gut, lass uns mal aufs Heute schauen. Also, wie ist die Qualität der geburtshilflichen Versorgung momentan? Also, wo siehst du vielleicht noch so Versorgungslücken oder so dringenden Verbesserungsbedarf? Wenn man Instagram aufmacht, dann ist das Spannungsfeld so zwischen traumatischen Geburten und heroisierenden Geburten ganz schön groß. Also, wo stehen wir so wissenschaftlich betrachtet? Und wie kann man überhaupt in so einem emotionalen Themenfeld zu einem objektiven Schluss oder zu objektiven Schlüssen kommen?
Ganz wissenschaftlich gesprochen würde man sagen, wo stehen wir denn? Ja, das kommt total darauf an, welchen Vergleich man zieht. Also es ist die Frage, gucken wir in andere Länder, gucken wir dahin, was das Optimum wäre? Also ich glaube, es gibt Verbesserungsbedarf. Wenn wir uns aber zum Beispiel jetzt, wenn wir sagen, das Hauptkriterium ist, wie erleben es die Mütter, dann sehen wir auch schon ganz viel Gutes, um da erstmal auch eine Lanze für zu brechen, dass auch Gutes passiert. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Verbesserungsbedarf gäbe. Da muss man sagen, vor allem sehen wir das auch in dem Bereich evidenzbasiertes Wissen. Also wie verbreitet ist denn das Wissen um Vor- und Nachteile mancher Interventionen? Und was uns da sehr überrascht hatte, ist, dass wir vor allem bei wenig erfahrenen GeburtshelferInnen da vielleicht noch ein bisschen Bedarf sehen würden. Also dass da ja vielleicht auch nochmal eine andere Herangehensweise, also so als Beispiel, wir sehen, Fundusdruck wird häufiger ausgeübt von eher weniger erfahrenen GeburtshelferInnen. Oberärzte und leitende Ärzte machen es weniger. Da wurde uns rückgespiegelt, auch in den Interviews, ja, na klar, das liegt natürlich daran, weil der Assistenzarzt, die Assistenzärztin dürfen selber keine Saugglocke zum Einsatz bringen und versuchen dann eben auf anderem Wege schnell, in Anführungszeichen, ans Ziel zu kommen. Und das ist eben unser Appell. Es geht nicht darum, irgendjemanden als, der hat das falsch gemacht, zu bezeichnen, sondern in die Hintergründe reinzugucken und zu fragen, warum hat jemand so gehandelt oder warum ist jemand der Ansicht, man sollte PDAs vorenthalten oder sowas. Also wirklich die Frage strukturell zu gucken, warum denkt jemand denn irgendetwas?
Glaubst du, das ist auch, rhetorische Frage, ich frage es mal anders. Ich glaube ja, dass ein Problem daran auch diese Hierarchien in der Klinik sind. Es ist ein sehr hierarchisches System immer noch, auch wenn viele Teams schon sehr, sehr gut miteinander irgendwie auch kommunizieren und auch so professionsübergreifend ganz gut miteinander sind. Aber in vielen Häusern muss man einfach sagen, es ist einfach noch sehr hierarchisch und dementsprechend auch so ein bisschen geprägt von so Ängsten, was falsch zu machen oder jemanden zu früh dazu zu rufen und dann inkompetent zu erscheinen oder dass ein sehr junger Assistenzarzt mal auf die ältere, erfahrene Hebamme hören könnte oder so, was ja vielleicht auch manchmal nicht falsch ist. Ja, dass es mehr alles auf Augenhöhe ein bisschen passiert und ich glaube, dass das auch Fehlern entgegenwirkt. bewirkt, dass man sich eher traut, Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht gut sind, wo jemand weiß, das ist jetzt keine gute Sache, das zu machen, sich aber nicht traut, was zu sagen. Aber wie kann man das aufbrechen? Ja, also schneller, schneller. Nicht irgendwie, also mit der Zeit wird es bestimmt passieren, hoffentlich.
Weiß
aber
ich nicht.
Weißt
weiß
du nicht?
Nicht.
Bist du skeptisch?
Du machst jetzt ein ganz großes Fass auf. Wir sind ja auch in der Lehre tätig. Wir unterrichten ja Medizinstudierende auch in der Gesundheitskommunikation. Und das ist, glaube ich, das ist die Frage, was sich daran wie auch ändert und welche Strukturen repliziert werden. Das ist, glaube ich, auch, wenn wir uns alleine fragen, was macht einen guten Arzt, eine gute Ärztin aus? Dann sehe ich auch teilweise jetzt bei den Medizinstudierenden auch schon auch noch so tradierte Bilder, was denn so den guten Arzt, die gute Ärztin ausmacht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, vielleicht auch unabsichtlich in diesem Punkt. Man möchte nicht inkompetent wirken. Und das ist, glaube ich, sowas, was sich so komplett durchzieht. Dieses, wir gehen davon aus, dass die Hauptmaxime ist, quasi alles zu wissen. Und das ist sowas, was ich, glaube ich, momentan auch in ganz vielem Wandel befindet, auch mit KI und den Möglichkeiten. Und das Wissen nimmt immer mehr zu. Ob wir uns insgesamt nicht mehr dahin bewegen müssen, da auch offener zu kommunizieren, was man weiß, was man wissen kann und auch zu sagen, manche Dinge weiß ich nicht. Kann man auch kritisch diskutieren, was ist eine absolute Wahrheit. Aber ob das automatisch passiert, dass man sagt, sowas schleift sich aus, weiß ich nicht, wäre ich nicht ganz so optimistisch, weil manche Dinge, ja, sind so festgefahren in so einer Gesellschaft, auch teilweise dieses nicht Schwäche eingestehen und sowas repliziert sich dann natürlich auch.
Vielleicht bin ich da hier in Berlin so ein bisschen verwöhnter, weil es doch hier, glaube ich, also auch nicht überall, aber es gibt schon einige Häuser, die da sehr, ich nenne es mal fortschrittlich sind. Ja.
Ja, also in manchen Punkten sehen wir es auch noch deutlich. Also wir gucken auch natürlich immer wieder so nach Alterseffekten und sowas und auch solche, die Relevanz nach Einverständnis zu fragen und so, da sehen wir schon auch einen deutlichen Shift. Also dass da das Bewusstsein steigt, wie wichtig auch gemeinsame Entscheidungsfindung ist. Also da gibt es durchaus auch positive Trends. Aber im Hinblick dessen so die Angst zu haben, nicht dem Bild zu entsprechen, was so von außen erwartet ist, das sitzt irgendwie teilweise doch auch ziemlich fest.
Ja, ich glaube, es ist schwierig, weil gesellschaftlich, man gibt nicht gerne zu, wenn man was nicht weiß. Man möchte immer derjenige, diejenige sein, die irgendwie recht hat. Und ich glaube, es ist schwer, dann zuzugeben, dass man jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern dass man auch mal unsicher ist. Irgendwie denke ich, das läuft doch eigentlich immer am besten, wenn man sich bespricht, ja? Also wenn man offen ist als Team und miteinander redet und auch mal sagt, boah, ich komme hier gerade nicht weiter. Also tatsächlich, wir Hebammen untereinander machen das viel, ne? Dass wir sagen, boah, ich betreue da die Frau und da ist jetzt gerade die und die Situation und dann sagt jemand anders, Mensch, ich würde es jetzt so und so machen. Und sag mal, hey, danke, super, das probiere ich jetzt mal, ja? Oder, na, das, glaube ich, passt jetzt nicht zu ihr. Oder, ne, also, dass man sich auch so gegenseitig coacht. Und interdisziplinär wäre das natürlich auch toll, wenn das mehr passieren dürfte.
Da können wir natürlich auch jetzt schon in der Ausbildung ansetzen, dass man natürlich Medizinstudierende und angehende Hebammen gemeinsam quasi im Studium auch mit unterrichtet. Und ich glaube, man muss sich gut kennen, man muss sich verstehen, warum jemand wie handelt. Und das ist ja ganz spannend, weil ja die Blickwinkel ja teilweise ein bisschen unterschiedliche sind. Und habe auch viel mit Hebammen diskutiert. Und da kommt ja auch immer wieder dann die Trennung auf zwischen Physiologie und Pathologie. Wir sind für das eine zuständig, die anderen für die anderen. Wenn man aber genau reinguckt, gibt es ja gar kein Schwarz und Weiß eigentlich so wirklich. Und wir haben ganz viel Überlappung und da auch dann mal nachzufragen, auch dieses, was bewegt dich eigentlich oder was ist denn deine Intention, dass du so entschieden hast? Wovor hattest du Angst? Was war dein Ziel? Also wirklich mehr die Offenheit zu verstehen, was jemand anderen dazu gebracht hat, so zu handeln. Also gar nicht dieses, das war richtig, das ist falsch, sondern eher, warum und wie müssen wir, falls es nicht ganz optimal war, dann im Team zu überlegen, wie können wir dafür sorgen, dass Kommunikationsstrukturen oder Strukturen, Prozesse im Ablauf so gehandhabt werden, dass solche Dinge nicht mehr passieren können?
Dazu fällt mir gerade ein, Simulationstraining. Die Klinik, in der ich lange gearbeitet habe und in der es richtig gut läuft als Team, die haben angefangen, sehr regelmäßig gemeinsam Simulationstrainings zu machen. Und wir haben Geburten durchgespielt. Also eine von uns war die Schwangere, eine war die Begleitperson, eine war die Hebamme, eine war die Ärztin. Und zwar nicht nach Profession, sondern die Ärztin war halt dann mal die Hebamme oder ne, der Oberarzt war die Gebärende oder irgendwie so. Und das war total toll, weil man gesehen hat, in welcher Situation die andere Person in diesem Moment steckt. Die Hebamme hat gesehen, wenn sie jetzt die Ärztin sein müsste, würde sie dann genauso handeln, wie wenn sie die Hebamme wäre oder wäre das anders, ne? Oder wie fühlt sich das für die Gebärende jetzt gerade an? Und vor allen Dingen wurde danach immer das sehr ausführlich besprochen. Wie hat sich jeder da drin gefühlt? Ist es gut gelaufen? Also haben wir die Frau gut versorgt, ja, in dieser Simulationssituation? Mhm. Aber auch, wie haben sich die einzelnen Personen gefühlt? Und ja, also das war super spannend. Und ich glaube, dass es maßgeblich dazu beigetragen hat, dass eben die Kommunikation sich verbessert hat, dass das Verständnis sich gegenseitig verbessert hat. Und ich finde das genial. Also ich finde, das müssten eigentlich alle Kliniken regelmäßig machen, weil das ist ein ganz tolles Tool. Und es macht, wenn man sich erstmal überwunden hat, die ersten Male waren auch, da waren alle so, oh nein, schon wieder Simulation. Ich habe ganz dringend was zu tun, ich kann gerade nicht mitmachen. Und später hat es richtig Spaß gemacht. Und nebenbei bemerkt, natürlich verbessert sich auch, wir haben natürlich auch immer Notfälle gespielt, ne, so. Und auch das verbessert sich dann, ne? dass man einfach zackig reagiert und immer genau weiß, was jeder machen muss und wer auch den Hut dann auf hat. Ne? Einer übernimmt dann sozusagen dieses Koordinierende und alle anderen machen. Also ganz, ganz, ganz tolles, ganz tolle Sache.
Mhm. Ja, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Da geht es ja viel darum, diesen Perspektivwechsel zu vollziehen. Also was ist es denn, was mich dazu bringt, so oder so zu handeln? Also nochmal zu sagen, wie fühlt es sich denn an, auf der anderen Seite zu sein? Ja. Und deswegen dadurch dann auch diesen wohlwollenderen Blick zu bekommen, was hatte ich denn dazu veranlasst? Und dann kann man auch, glaube ich, im Nachgang auch nochmal besser drüber sprechen, wie machen wir es denn beim nächsten Mal? Ich verstehe ja, dass du das jetzt so und so gemacht hast, aber wie kann man es denn sonst wirklich angehen, wenn man das jetzt so mal in Ruhe bespricht? Also dieses Kommunizieren, was man da ja dann auch macht, ich glaube, das ist dann wirklich das A und O und dieses selbstkritisch mit sich und damit auch umzugehen.
Ja, Kommunikation, da haben wir es wieder.
Da haben wir es wieder.
Musst du, wenn du forschst, disclaimern, dass du Mutter bist? Musst du das dazu sagen? Man muss ja immer sagen, dass, ob man einen Interessenskonflikt hat. Ist das ein Interessenskonflikt, wenn man selber Mutter ist?
Es ist eine total spannende Frage, weil diese Diskussion wird auch immer wieder gestellt. Auch darf man über Hebammen forschen, ohne Hebamme zu sein? Ich bin ja keine Hebamme. Ich komme ursprünglich aus der Pflege und dann den akademischen Weg über unterschiedliche Disziplinen gegangen. Und muss man Mutter sein, um über Geburtshilfe zu forschen? Und das ist, glaube ich, ein ganz schwieriger Bereich. Ich würde sagen nein, weil wir Forscherinnen sind wie große Schwämme und es ist eigentlich unsere Aufgabe, möglichst neutral auf Dinge zu blicken. Heißt aber auch in dem Moment, wo wir persönlichen Input in die Forschung reingeben, müssen wir es disclaimern. Also haben wir unter Umständen einen Interessenskonflikt und das wird vor allem dann augenscheinlich, wenn wir qualitative Forschung machen. Also wenn wir Interviews führen und die dann auswerten, um daraus dann Theorien zu ziehen. Dann geben wir tatsächlich an, unser Forschungsteam aus XY besteht aus 4 Frauen, davon 3 mit Kindern und einem Mann mit und ohne. Und also tatsächlich ist das in der qualitativen Forschung ganz üblich, dass man sagt, mit welcher Brille gucke ich eigentlich auf ein Themengebiet.
Total spannend. Und an welchem Standort bist du oder an welchen Standorten? Das ist ja bei dir so ein bisschen besonders.
Genau, ich bin vor einem Jahr an die Uni, an das Universitätsklinikum Bonn gewechselt und war vorher jahrelang in Köln an der Uniklinik und bin sozusagen im Rheinland tätig. Meine Forschung ist aber tatsächlich deutschlandweit. Also wir gucken tatsächlich nach deutschlandweit, wie es die Versorgung aussieht. Also wir sind da nicht auf eine Region forschungsspezifisch eingeschränkt.
Ach schön, liebe Nadine, ich frage meine Gäste ja immer, ob sie was mitbringen oder vorstellen möchten. Ein Buch, ein Tool, ein Mantra, eine Studie, ein Verein, ein Film, ein Lifehack, eine Playlist, ein Gedicht, eine Veranstaltung oder was auch immer dir am Herzen liegt. Hast du einen Tipp für uns?
Ja, es ist eher so ein Mantra auch meiner Forschungstätigkeit. Es durchdringt aber auch die Lehre, die wir praktizieren. Und ich glaube, es ist was, was uns allen vielleicht ein bisschen mal weiterbringen könnte. Und zwar ist es die Frage, was bedeutet Empathie? Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Faktor, der ganz viel bewirken kann. Und zwar Empathie bedeutet, mit den Augen des anderen zu sehen, mit den Ohren des anderen zu hören und mit dem Herzen des anderen zu fühlen. Und ich glaube, das ist mal das, worum sich ganz viel in unserem Gespräch gedreht hat, diesen Perspektivwechsel, dieses nicht beurteilen, das, was wir ja gerne schnell machen. Wir gucken von außen und sagen, ja, das war blöd oder das war eine tolle Geburt, stell dich doch nicht so an, das war schlecht, sondern wirklich zu fragen, warum fühlt sich jemand so und zu fragen, wie fühlst du dich und warum und diesen ganz offen und ehrlichen Perspektivwechsel zu vollziehen. Und das kann in der interprofessionellen Zusammenarbeit sein, das kann in den Gesprächen mit Gebärenden sein, Mütter untereinander, die manchmal auch nicht immer so wohlwollend sind, da so ein bisschen mehr die Empathie zu fokussieren.
Sehr schön. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ganz toll. Auch ein wunderschöner Abschluss. Mensch, Nadine, vielen, vielen Dank für diese spannenden und wichtigen Einblicke in deine Forschung. Wo können unsere HörerInnen mehr über deine Arbeit erfahren?
Sie können sich natürlich über Social Media quasi da mal ein bisschen stöbern, was wir so machen. Mamcare hat einen Social Media Account, Neomilk auch. Da kann man sich informieren und sonst versuchen wir natürlich, schon wieder beim Elfenbeinturm rauszugehen und versuchen Dinge auch rauszubringen. Also wir hoffen sonst auch, dass manche Dinge auch so Menschen erreichen, wie zum Beispiel hier durch deinen Podcast. Aber wie gesagt, wir freuen uns über alle, die über Social Media tatsächlich mit uns mitarbeiten wollen. Also darum geht es ganz konkret, dann die Intervention weiter mitzuentwickeln und da freuen wir uns sehr über alle, die Lust haben, da was mit reinzugeben.
Cool. Das packen wir euch natürlich in die Shownotes, damit ihr den ganz einfachen Weg habt und das auch findet. Genau. Und ansonsten, ja, Wissensverbreitung ist ja genau auch meine Mission mit diesem Podcast, mit dem Hebammenblog. Und ja, liebe Hörerinnen, ich hoffe, dieses Interview hat euch auf jeden Fall nochmal gezeigt, eure Bedürfnisse sind berechtigt und wichtig und ihr habt das Recht auf eine respektvolle und selbstbestimmte Geburt. Ihr müsst euch nicht dafür entschuldigen, irgendwelche Wünsche zu haben. Ihr müsst euch nicht klein machen. Ihr seid die Expertinnen für euren Körper und eure Geburt. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Nadine, für deine Zeit und vor allen Dingen für deine Expertise.
Liebe Jana, vielen Dank. Es war für mich total spannend, ein ganz anderes Kommunikationsmedium als das, was der Wissenschaft sonst gewohnt sind. Also durchaus total spannend und ich freue mich sehr über die Möglichkeit, so nochmal direkt an diejenigen, die es betrifft, ranzukommen sozusagen.
Ja, toll. Genau. Ist super wertvoll, dass Menschen wie du dazu forschen und dann eben auch dafür sorgen, dass die Forschung auch bei den Frauen ankommt. Ja, liebe Hörerinnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und teilt ihn mit anderen Eltern. Aber, und das ist mir heute nochmal wichtig, belasst es nicht dabei, denn was Nadine uns heute gezeigt hat, ist ja, es ist nicht nur schön zu wissen, es ist auch ein Auftrag an uns alle, da auch aktiv zu werden. Lasst uns dranbleiben. Die Folge war mal wieder politisch, also ne, bei den nächsten Wahlen, egal ob Bundestag, Landtag oder Kommunalwahlen, schaut mal ins Wahlprogramm. Was sagen die Parteien eigentlich zu ihren Plänen für Elternschaft, für Hebammenversorgung, für Geburtskliniken? Und wenn sie gar nichts sagen, dann fragt mal nach. Geht ruhig mal in die eine oder andere Bürgersprechstunde. Geht den Politikern auf die Nerven. Und ich meine es ernst, die meisten haben keine Ahnung, was in der Geburtshilfe wirklich passiert. Erzählt ihnen, was Frauen brauchen. Protestiert, wenn sie wieder Hebammenstudiengänge gestrichen werden sollen, wie aktuell hier gerade in Berlin. Macht Lärm, wenn Geburtskliniken schließen sollen, weil sie angeblich nicht rentabel sind, als ob die Geburt unserer Kinder eine Frage der Rentabilität wäre. Werdet laut in den sozialen Medien. Teilt eure Geburtserfahrungen, macht anderen Frauen Mut, ihre Bedürfnisse zu äußern und normalisiert es, Ansprüche an die geburtshilfliche Versorgung zu haben. Und alle, die in der Geburtshilfe arbeiten, hinterfragt Routinen, macht die Stimmen der Frauen hörbar in euren Teams, in euren Kliniken. Ich komme mir manchmal schon vor wie eine Platte mit Sprung, wenn ich immer sage, Hebammenmangel, bla bla bla, respektvolle Geburtshilfe, bla bla, Selbstbestimmung. Aber wisst ihr was? Ich höre damit nicht auf. Denn jede Frau, die eine respektvolle Geburt erlebt, jedes Baby, das sanft auf die Welt kommt, jede Familie, die gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgeht, das ist es wert. Und vielleicht können wir eines Tages gemeinsam die Geburtshilfe zu dem machen, was sie sein sollte und was sie sein muss. Respektvoll, empowernd und wunderschön. Das ist meine Vision, das ist unser Ziel und jeder Einzelne von euch kann dazu beitragen. So, Chaka Ende und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss. Und tschüss, liebe Nadine.
Tschüss.
Tschüss.